Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, ja, Entschuldigung, die heutige Sendung kommt ein bisschen später und auch das für heute geplante Interview oder Thema mussten wir leider verschieben. Das wird jetzt in 2 Tagen aufgezeichnet. Ja, seitdem wir im Nachsucheneinsatz stehen, Heidi und ich, ist alles so ein bisschen chaotischer geworden, wenn man natürlich immer direkt auf die Anrufe reagiert. Und so war es jetzt eben auch über Mittag. Normalerweise kommen die ja irgendwann abends und dann machen wir uns tagsüber auf oder in Ausnahmefällen auch nochmal kurz abends, wobei die Tage mittlerweile ja echt kurz sind. Ja, und wenn es mit den Drückjagden losgeht, klar, denn es schaut das Ganze ohnehin anders aus. Aber hier kam der Einsatz eben über Mittag und der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum ich habe ja während der Ausbildung relativ viel gepostet und das ist jetzt da relativ ruhig geworden. Das liegt daran, dass es eine ganz klare Marschrichtung vom Club für Bayerische Gebirgsschweißhunde gibt, aus unserem Präsidium, dass wir uns da eben bitte zurückhalten mögen. Und das ist auch, ja, ich denke mal, im Einklang mit den Ibkendorfer Beschlüssen, die ja mein großes Idol Dr. Vollquarz verfasst hat, wo es da heißt, dass Schweißhundarbeit nicht den persönlichen Erfolg zum Inhalt hat, sondern den Dienst am Wild und dass eben auch Schweißhundarbeit Verschwiegenheit als Grundlage für Vertrauen erfordert. Das stammt jetzt alles aus 1986, da war an soziale Medien noch nicht zu denken, aber das wird jetzt eben entsprechend so interpretiert und dementsprechend halte ich mich natürlich daran und poste, wenn überhaupt, Impressionen aus dem weiteren Nachsuchen-Umfeld und nicht direkt von den Suchen. Das nur kurz als Erklärung. Nun habe ich auch vor einigen Wochen auf verschiedenen Plattformen davon gepostet, dass das Studium ja lange jetzt hinter mir liegt, aber dass ich dann eben am gleichen Tag tatsächlich die Anerkennung als Nachsuchengespann erhalten haben und die Class and University Medal der Napier University und dass das eben ein ganz bedeutender Schritt für mich war, weil ich eben, ja, was war es, 2,5, 3,5 Jahre vorher den Job an den Nagel gehängt hatte, Ende 2018. Daraufhin habe ich unglaublich viele positive Reaktionen erhalten, ja, teilweise bewundernde und wo mich Menschen eben als ihr Vorbild betrachtet haben. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, da kurz drauf einzugehen. Also natürlich war dieser Schritt mutig, er war aber auch lange geplant und wohl überlegt. Und mir ist ganz wichtig, dass man das nicht romantisiert, weil dieser Schritt eben, dass das gut bezahlte, von langer Hand erarbeitete Angestelltenverhältnis aufzugeben, die Position als Leitender aufzugeben, das kommt mit erheblichen Einschnitten, insbesondere natürlich finanzieller Natur und mit unglaublich viel beruflicher Unsicherheit auch. Ich weiß nicht, ob ich das jemals bisher erwähnt habe, aber ich hatte ja keinen Studienplatz in der Tasche oder kein Jobangebot, als ich eben den alten Job an den Nagel gehängt habe. Und weil wir eben ja fast ein Jahr verhandelt haben, die Auflösung meines Arbeitsvertrages, und uns dann am Ende doch relativ spontan erst einig geworden sind, stand ich auch erstmal am 1. Januar 2019 so ein bisschen perplex da und fiel quasi in so ein Loch, weil ja, jetzt hatte ich zwar das Arbeitsverhältnis aufgelöst, aber was jetzt? Ne? Und dann musste ich mich erstmal fangen, weil bis dahin war mein Arbeitsablauf eben oder mein Tagesablauf Monate im Voraus verplant mit Meetings und unzähligen Dienstreisen. Jetzt war nichts. Das Telefon klingelte nicht mehr. Ich hatte keine Termine. Ich hatte außer den familiären Verpflichtungen keine Verpflichtungen. Und da brauchte ich erstmal 4 Wochen, mich halbwegs wieder zu fangen und dann einen vernünftigen Plan zu entwerfen, wie es weitergehen soll. Und der ging auch erstmal ordentlich in die Hose. Ja, weil ich habe mir, es stand für mich ziemlich schnell fest. Ich hatte hier mit unserem Landesobmann der Berufsjäger gesprochen, Dirk Bacher. Der hatte mir ganz tolle Einblicke gegeben, was das Berufsjägerwesen angeht. Und dazu werden wir auch noch mal eine Sendung machen, damit ihr Einblicke in die Ausbildung, in den Berufsalltag verschiedener Berufsjäger erhaltet. Und nach Abwägung der Alternativen, hätte mir auch den akademischen Jagdwirt in Österreich an der BOKU angeschaut, bin ich dann aber relativ schnell zu dem Schluss gekommen, an der NEPIER eben Wildbiologie zu studieren. Das kann man dort in Präsenz, man kann es in einem Teilzeitstudium machen oder eben auch in einem Fernstudium, wobei gewisse Feldversuche und Laboreinheiten, die müssen eben auch in der Fernstudienvariante vor Ort in Schottland durchgeführt werden. Das lässt sich eben nicht digital irgendwie abbilden. Da muss man ins Labor, da muss man ins Feld. Das lässt sich eben nicht am Computer erlernen. So, das waren die Alternativen und dann habe ich mich beworben. Und bin da auch ein bisschen blauäugig rangegangen, weil ich mir dachte, ja, denen geht es ohnehin nur ums Geld. Zack, erhielt ich die Absage. Ich erhielt keinen Studienplatz. Und da bin ich erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Ja, in sowas halte ich mich dann allerdings nicht allzu lange auf, und habe dann eben, ja, ich sage es mal in Anführungsstrichen, gekämpft wie ein Löwe und bin auf die Modulmanagerin zugegangen, die eben für das Studienfach da zuständig ist, dem Wildlife Biology and Conservation. Und da habe dann eben umfangreiche Informationen nachgereicht, warum ich eben dann doch qualifiziert sei, eben dieses Studium aufzunehmen. Und ja, es hat dann ein bisschen gedauert, aber ich konnte sie dann umstimmen. Und ja, gut, am Ende, denke ich mal, haben Linda und ich diesen Schritt nie bereut, weil am Ende habe ich dann ja auch tatsächlich die Class Medal erhalten und das Ganze als Beste abgeschlossen. Also es wäre echt schade gewesen, wenn ich dieses Studium nicht aufgenommen hätte. Aber diese Unsicherheit, wenn man so einen festen Job aufgibt, die begleitet einen über lange Zeit. Ich habe jetzt einen Teilzeitjob, der wird so mies bezahlt. Also ich liebe den Job und ich liebe mein Arbeitsumfeld. Das Team beim Landesjagdverband Schleswig-Holstein ist echt großartig. Also die Jungs und Mädels, ich habe sie innerhalb kurzer Zeit lieb gewonnen und ich mag eben die Zusammenarbeit. Es ist so ein konstruktives Miteinander, wo man auch offen ist für Kritik und gemeinsam Dinge weiterentwickelt. Das macht man ja nicht, indem man sich immer erzählt, wie toll man ist, sondern weil man eine gute Art und Weise hat, eben ja, gemeinsam eben Dinge voranzubringen. Und da sind wir, glaube ich, auch extrem produktiv. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Teilzeitjob und die restlichen Sachen, die wollen eben ja, mit, ich nenne es mal Gelegenheitsjobs. Wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann sage ich ganz gerne, ich bin Landstreicher und tue nicht gut mit Schreiben und sonstigen Dingen und natürlich auch ein Stück weit mit dem Podcast. Damit müssen die mühsam zusammengearbeitet werden. Aber ich habe diesen Schritt kein einziges Mal bereut. Ich lebe jetzt ja meinen Traum mit den Nachsuchen. Ich denke 24 Stunden am Tag Jagd und Wildbiologie. Gut, ab und zu auch okay, wie soll das finanziell weitergehen? Aber das ist eine andere Kiste. Aber durch und durch war das für mich genau der richtige Schritt. Ich habe dir jetzt das nur so in dieser epischen Breite erklärt, weil ich vermeiden möchte, dass ihr das romantisiert. Ne? Der Preis ist schon hoch. Man muss sich wirklich sehr, sehr sicher sein, dass das etwas ist, was man machen möchte. Und ja, wenn man zu dem Schluss kommt, dann bin ich persönlich der Ansicht, dass man das denn eben auch mit aller Kraft umsetzen muss. Ich habe viel zu lange gewartet und freue mich, dass es jetzt eben alles so gut zusammengekommen ist. Drückt mir bitte die Daumen, dass es auch genauso bleibt. So, jetzt hört ihr ein kurzes Wort zu meinem Sponsor, Vortex Optics. Na? Und danach steigen wir dann mal in die Materie des Rotwildmanagements ein und schauen uns die Herausforderungen an, denen das Rotwild heutzutage so gegenübersteht. Bis gleich.
Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de.
So, ihr Lieben, ja, da bin ich wieder. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich eben am Rotwildmanagementplan für Schleswig-Holstein arbeite, und das mache ich in der Tat auch schon viele Monate. So langsam bewegt sich das Ganze auf das Ende zu. Und warum mache ich das überhaupt? Also, ich gucke oft in relativ ungläubige Augen, die mir dann sagen: Ja, was soll der Zinnober, diese Schwarzmalerei? Wir hatten doch noch nie so starkes Rotwild mit Blick auf die Geweih- und die Wildbretgewichte. Und zumindest regional hatten wir wahrscheinlich auch noch nie so viel Rotwild. Ich weiß, da spreche ich jetzt nicht für alle Bundesländer, aber für den Osten und den Nordosten der Republik gilt das mit Sicherheit. Und ja, das sage ich dann immer, ja, für den oberflächlichen Betrachter mag das durchaus so aussehen. Das Problem, was wir haben, ist, dass diese Wildbretgewichte, diese Geweihgewichte, die sind nicht das Resultat einer guten Genetik, sondern die sind weitestgehend das Resultat von extrem guten Lebensbedingungen. Na, wir haben einen Produktions- oder Produktivitätsanstieg in der Landwirtschaft, insbesondere bei den Winterungen, also Wintergetreide, Wintergerste meistens, von 100% in den letzten 60 Jahren. Also der Ertrag pro Hektar hat sich verdoppelt in dieser Zeit über den Winter. Und obendrein haben wir in weiten Teilen des deutschsprachigen Raums auch keine richtigen Winter mehr, mit Blick auf Schnee und besonders niedrige Temperaturen. Also wir haben den Winter über hervorragende Kraftnahrung, Kraftesung, müsste man ja eigentlich sagen. Und dann haben wir auch den Sommer über, Sommer bis in den Herbst hinein, komplett veränderte Lebensbedingungen durch diesen massiven Ausbau der Maiskulturen. Da findet das Rotwild über ja, viele Monate, kann man sagen, eben Deckung, Esung, und muss diese, wenn diese Maisschläge eben von Gräben durchzogen sind, was sie ja oft auch sind, oder Gewässer in der Nähe sind, eigentlich gar nicht mehr verlassen, über Monate hinweg. Das hat in weiten Teilen eben auch zu einem ganz anderen Raumnutzungsverhalten geführt. Aber wenn wir uns eben die Genetik anschauen, dann ist diese erschreckend schlecht. Da empfehle ich euch auch im Detail nochmal das Interview mit Nico Balkenhol. Ja, wir sind jetzt per Du, und im Interview sieht sich ihn ja noch. Und da schaut es eben so aus, dass durch die Verinselung der Bestände, also durch die menschgemachte Lebensraumzerschneidung in Form von Autobahnen, gezäunten Bundesstraßen, Siedlungskomplexen, gezäunten forstlichen Kulturen, gezäunten Freiflächen, Photovoltaikanlagen, und vielen mehr, teilweise auch durch Kanäle, die ganz besonders steile Böschungen haben. Durch die sind unsere Rotwildvorkommen eben, auch wenn sie teilweise sehr dicht beieinander liegen, weitestgehend getrennt. Ne? Teilweise versucht man das natürlich mit Wildbrücken ja, wieder gut zu machen, diese wieder zu vernetzen. Und Wildbrücken sind auch ein großartiges, oder Grünbrücken heißen sie in diesem ja, im Allgemeinen. Grünbrücken sind ein unglaublich gutes Mittel, wenn sie denn richtig gebaut wurden. zur Wiedervernetzung. Aber eine Grünbrücke allein nützt nichts. Sie muss eben auch in Verbindung mit den Rotwildlebensräumen stehen. Das Wild muss dorthin kommen. Die Korridore müssen funktionieren, die müssen durchlässig sein und auch das direkte Brückenumfeld der Grünbrücke muss eben so gestaltet sein, dass sich das Wild überhaupt bis an die Brücke herantraut. Und da haben wir eben ganz viele Probleme. Die wichtigste Brücke in Schleswig-Holstein zum Beispiel, das ist die bei Brockenlande. Da hat man im Nachhinein bis an den Brückenfuß eben einen Autobahnparkplatz, einen Lkw-Parkplatz herangebaut. Leider hat man vergessen, den Lkw-Fahrern dann eben auch sanitäre Anlagen daneben zu stellen, sodass es nicht selten vorgekommen ist, dass die sich, wenn sie denn da den ganzen Sonntag zubringen, Löcher in den Zaun schneiden und dann ihre Notdurft im Gebüsch quasi auf der Brücke verrichten oder ähnliches mehr. Dann ist natürlich auch die Bejagung des Brückenumfeldes das beste Mittel, um so eine Brücke eben wild reinzuhalten. Und so kommt es tatsächlich vor, dass durch verschiedene Maßnahmen Brücken oft gar nicht mehr erreichbar sind, weil deren Umfeld eben verbaut wurde oder weil durch jagdliche Maßnahmen das Wild vor Erreichen der Brücke eben quasi abgefangen wird. Und das führt dazu, dass wir eben verinselte Bestände haben, die jede für sich genommen zu klein sind, mit Blick auf die, es gibt da diese, ich kenne den deutschen Begriff nicht, aber ihr versteht mich bestimmt, die Minimum Viable Population. Also da gibt es verschiedene Ansätze, die 50-500-Regel oder mittlerweile geht man eher dazu, über die 100-1000-Regel zu nehmen. Das heißt, um eine Population langfristig aus sich selbst heraus gesund zu erhalten und so genetisch aufzustellen, dass sie eben auch auf Veränderungen ihres Lebensumfeldes reagieren kann, braucht man roundabout 1000 genetisch unterschiedliche Stücken. Und um kurzfristig Inzuchtdepressionen zu vermeiden, braucht man eben eine Mindestpopulation, eine genetisch unterschiedliche Population von 100 Stücken. Also entsprechend bei der 50-500-Regel. Wo da diese Werte genau liegen, weiß kein Schwein. Aber das sind so eben so Werte, mit denen man sich behilft und wo man relativ sicher ist, dass wenn eben eine Population irgendwo zwischen 500 und 1000 Stück hat, dann wird sie eben auch auf klimatische Veränderungen, vor denen wir ja stehen oder die gerade um uns herum passieren, dass sie eben da entsprechend drauf sich einstellen kann und auch in den veränderten Verhältnissen eben gut zurechtkommt. Wenn wir uns die Populationsgrößen, die effektiven Populationsgrößen anschauen, ich habe jetzt nur die Werte für Schleswig-Holstein, das ist diese effektive genetische Populationsgröße, NE abgekürzt, dann haben wir in Schleswig-Holstein Werte im Bereich von 20 bis eben unter 100 in den kritischen Sektoren. Und im Grenzland zu Mecklenburg-Vorpommern, da ist man dann eben im Bereich von 150 ungefähr. Man bewegt sich irgendwo zwischen schlecht und sehr schlecht. Und diese effektive Population, die kann man eben nur vergrößern, indem man diese Vorkommen wieder in den Austausch miteinander bringt. Ne, ansonsten kommt es nämlich zu genetischer Drift. Die Populationen werden in sich genommen, sie unterscheiden sich immer mehr voneinander. In der größeren Skala wäre das über viele Jahre hinweg dann irgendwo die Artbildung. Hier kommt es eben zusätzlich noch dazu, dass wir eben neben der genetischen Drift die Verarmung des Genoms haben. Und wir haben eben effektiv immer häufiger Inzucht. Und umso stärker die Inzucht ausgeprägt ist, umso größer ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu sichtbaren Anzeichen der Inzucht kommt, nämlich solchen sogenannten Inzuchtdepressionen. Und die haben wir mittlerweile im ganzen Land. Bis vor kurzem habe ich immer nur gesagt, dass wir sie im ganzen Land nordwestlich der Achse Hamburg-Lübeck haben. Jetzt weiß ich aber auch, dass wir sie auch im Südosten des Landes schon gehabt haben. Also es ist nicht 5 vor 12, es ist 5 nach 12. Es ist ja akuter Handlungsbedarf gegeben. Jetzt ist es aber nicht allein mit der wahllosen Vernetzung der Landschaft getan, weil wir haben darüber hinaus eben auch noch andere Aspekte zu berücksichtigen. Da ist ein Thema die Hybridisierung. Also wir haben dort, wo eben das Rotwild und das Sikawild, also Cervus elaphus und Cervus nippon, gemeinsam vorkommen, kommt es eben auch in der Regel zu Hybridisierung. Ich habe da mal drüber geschrieben, ist die asynchrone Hybridisierung, also nicht wie es mir oft erzählt wurde, dass der Rothirsch sich mit dem Siegertier verpaart. Nee, dem Siegertier ist in der Regel der Größenunterschied zu groß. Die befürchten da wahrscheinlich instinktiv Schwierigkeiten während Trächtigkeit und dem Setzakt, sondern es ist vielmehr die Verpaarung von dem Siegerhirschen mit dem Rottier. Und ja, mag erstmal komisch klingen, aber man kennt es von den Hunden, wo ein Wille ist, da ist ein Weg und im Zweifelsfall beugt sich das Rottier eben nach unten, um den Siegerhirschen aufreiten zu lassen. Das ist schlecht für beide Arten. Im ersten Moment natürlich für das Rotwild, weil sich Sieger DNA einkreuzt. Die Hybriden kann man in den seltensten Fällen gut auseinanderhalten. Die sehen denn meistens eher aus wie ein großer Sieger oder wie ein etwas kleineres Rottier. Wenn die Stücke erlegt sind, kann man das anhand der Nasenbeinlängen ganz gut feststellen, wenn man eben keine genetischen Analysen machen kann. Aber irgendwann wird dann eben auch der hybridisierte Rothirsch so klein, dass eben auch die Siegertiere es zulassen, sich mit ihm zu verpaaren. Und dann nimmt eben das Hybridisierungskarussell volle Fahrt auf. Und das kennt man aus einigen Bereichen Deutschlands und in dem englischsprachigen Raum, in Irland und insbesondere in Schottland ist das hervorragend erforscht und da gibt es Populationen mit enorm hohen Hybridisierungsraten und das gilt es natürlich zu vermeiden. Also diese beiden Arten müssen wir auch bei der Vernetzung der Landschaft, dem Lebensraumverbund eben weiterhin getrennt halten. Das ist zum einen wichtig und dann haben wir bei der Hybridisierung noch ein anderes Thema. Und das ist in vielen Bereichen die Einkreuzung insbesondere von Wapiti oder Maral-DNA. Da hat man ja insbesondere im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts eben lustige Versuche gemacht, eben entsprechende Tiere hier auszusetzen oder Hybriden hier auszusetzen, um eben die Qualität der Tiere, Qualität hier in Anführungsstriche, aufzuwerten. Das ist meistens schiefgegangen, aber es gibt durchaus Populationen, wo dadurch eben ein erheblicher ja, Eintrag von Fremderbgut zustande gekommen ist. Und die wollen wir natürlich auch nicht weiter in den Austausch mit dem Rotwild bringen. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, was können wir denn jetzt machen, um das zu erreichen? Eben die Population ja, so zu vernetzen, dass wir eben übergreifend eine effektive Populationsgröße haben, die eben so groß ist, dass das Wild für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet ist. Also, dass wir mindestens eben ja, effektive genetische Populationsgrößen von, ich sag mal, platt 1000 Stück haben. Da ist natürlich die Wiedervernetzung der Lebensräume ein ganz wichtiger. Und bisher denken wir da relativ kleinteilig. Also das Modell der Rotwildringe, der Hochwildhegegemeinschaften ist ein extrem bewährtes. Das hat uns Anfang des 20. Jahrhunderts geholfen. Ich glaube der erste Rotwildring ist, glaube ich, in Balloe, ich mag das jetzt aber durcheinander bringen, so Großraum Aukrug, vor genau 100 Jahren ins Leben gerufen worden. Und dieses Modell ist super erfolgreich gewesen, um die Bestände wieder aufzubauen und hast deshalb ja im ganzen deutschsprachigen Raum und ich denke auch darüber hinaus Schule gemacht. Wir stehen jetzt aber heute vor anderen Herausforderungen und deshalb ist ein Ansatz eben auch, neue Wege zu gehen und größer zu denken. Weil wenn wir diesen Austausch wiederherstellen wollen, dann dürfen wir das Rotwildmanagement nicht auf die Kernlebensräume reduzieren, dann müssen wir eben auch die Wanderkorridore und Trittsteinbiotope abdecken und dann muss es ganz klare Verantwortlichkeiten für eben diese Elemente eines Rotwildwegeplanes geben. Und deshalb ist der von mir propagierte Ansatz eben der, Management-Einheiten zu schaffen. Ob man nun die Rotwildhegeringe größer fasst oder darüber eine andere Ebene etabliert, da sollen sich schlauere Leute Gedanken drüber machen. Für mich ist nur wichtig, wir dürfen Rotwildmanagement nicht mehr nur fokussiert auf Rotwildlebensräume denken. Wir müssen es eben überregional denken. Das ist auch ganz besonders wichtig, nicht nur, wenn es um Wanderkorridore und Trittsteinbiotope geht, dass da jemand auf die aufpasst, diese aufwertet und dafür sorgt, dass diese nicht verschlossen werden, sondern es ist auch wichtig, wenn man daran denkt, dass eben auch Populationsstrukturen so gestaltet werden können, dass sie das Wandern von insbesondere Rothirschen, die ja so wichtig sind für den genetischen Austausch, dass sie das fördern können. Also da muss auch überregional jemand drüber schauen und sich Gedanken machen, wie vielleicht die Populationsstruktur in dem einen Vorkommen sich positiv auswirken kann auf das Gesamtbild. Und deshalb propagieren wir da eben einen neuen Ansatz. Wenn wir jetzt auf die Jagd im Speziellen schauen, dann ist es unglaublich wichtig. Die beste Grünbrücke, das beste Netz an Wanderkorridoren und Trittsteinbiotopen nützt alles nichts, wenn wir wandernde Hirsche erlegen. Es tut mir leid, aber wenn wir hier wirklich signifikant vorankommen wollen, dann müssen wir wandernde Hirsche einfach schützen. Das ist von essentieller Bedeutung. Wenn man sich die Karte der Deutschen Wildtierstiftung anschaut mit den, ich glaube, die nennen das No-Go-Areas oder Must-Kill-Zones für Rotwild im süddeutschen Raum, diese schwarzen Flächen, das ist der Tod einer jeden Population, wenn eben die Stücke, die sich aufmachen, um ihrer biologischen Rolle gerecht zu werden, nämlich ihr Erbgut in ein anderes Vorkommen zu tragen, wenn diese auf der Wanderung erlegt werden. Es gibt aber noch ein anderes wesentliches Element und natürlich gibt es noch viel mehr, aber im Rahmen einer solchen Sendung möchte ich nur noch auf ein anderes Element eingehen und das ist die selektive Bejagung. Wir haben Populationen, die nachweislich extrem verengt sind. Ich habe vorhin schon die beispielhaft die effektiven Populationsgrößen aus Schleswig-Holstein genannt. Das sieht in anderen Bundesländern oder anderen Teilen Mitteleuropas nicht viel besser aus. Im Team von Nico Balkenhol haben die gerade eben über 30 Rotwildvorkommen in Deutschland untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass mit Ausnahme eines Vorkommens im Nordosten der Republik alle genetisch verarmt sind. In unterschiedlichen Graden, aber letztendlich haben wir das Problem überall. Wir verschärfen es zusätzlich, wenn wir selektiv bejagen. Das hat sicherlich auch einen positiven Einfluss auf die Wildbret- und Geweihgewichte gehabt, aber wir halten uns vor Augen, wir haben sozusagen den Archetyp eines Hirschens, den wir jetzt eben mit der Büchse eben quasi ja züchten. wildbretstarke Hirsche, also maßgeblich orientiert sich das ja an den Hirschen, wildbretstarke Hirsche mit entenreichen, symmetrischen und massigen Geweihen. Das ist so das Hegeziel. Und durch die Uniformität, die wir damit ja auf gewisse Art und Weise herstellen, verengen wir das Genom weiter. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Wir brauchen Vielfalt. Wir brauchen möglichst unterschiedliche Bestände. Von außen lässt sich die Genetik nicht ablesen. Das hat Nico Balkenhol ja in dem Interview auch gesagt. Und an einem Geweih auch nicht. Aber wir müssen eben all das machen, was wir eben tun können, um hier auch Vielfalt zu fördern. In der Hoffnung, dass das denn eben nachhaltig Einschlag findet. Wenn wir jetzt eben das alles tun, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wir eben die Lebensräume wieder vernetzen. Und dafür muss man sich erstmal Gedanken machen, wo kann heute das Wild überhaupt noch ziehen? Wir reden viel über historische Fernwechsel. Das klingt super sexy und ich mag den Gedanken auch. Bloß wenn wir uns angucken und wenn ihr denn, sobald er veröffentlicht ist, euch den Rotwildmanagementplan anschaut, da haben wir umfangreiches Kartenmaterial. Da habe ich einmal die topografischen Karten und dann die gleiche Karte nochmal, wo ich Greenland Cover einblende. Das sind die versiegelten Flächen größer gleich 5 Hektar, die sind dort schwarz eingefärbt. Dann seht ihr, dass der Großteil Mitteleuropas nicht nur durch Autobahnen, Schnellbahnlinien, ungünstig gestaltete Kanäle und gezäunte Bauwerke zerschnitten ist, sondern ganz maßgeblich durch Siedlungen, durch Städte, Dörfer, oft auch Straßendörfer langgezogene, super unglücklich und dergleichen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Wir müssen gucken, wo kann das Wild überhaupt noch ziehen? Und dann werden wir ganz oft feststellen, wenn man dann mit den Leuten vor Ort spricht, weil das muss natürlich immer im Dialog stattfinden, zieht es auch dort. Aber glaubt mir ganz oft, wenn man auf der Karte ableitet, wo das Wild denn überhaupt noch ziehen kann, weil alles andere bereits verbaut ist, kriegt man in über 90% der Fälle die Bestätigung der Fachleute vor Ort, die dann sagen, ja, es zieht hier auch tatsächlich lang. Also das Thema Raumwiderstand ist ein ganz wichtiger. Und da muss man erstmal möglichst schnell diese Korridore sichern. Und deshalb kommunizieren wir sie eben. Das Wissen, was wir heute über die Wanderkorridore in Schleswig-Holstein haben, muss ganz schnell kommuniziert werden, damit diese Bereiche dann eben geschützt werden können. Aber wir müssen eben auch gewisse Bereiche vielleicht wieder öffnen. Also diese Korridore sind oftmals so eng, also wir haben ja keinen effektiven Austausch, dass das Wild da oft schon gar nicht mehr durchzieht oder nur noch in Ausnahmefällen durchzieht. Also wir müssen uns eben auch Gedanken darüber machen, wie können wir gewisse Korridore wieder öffnen. Wenn die Zerschneidung durch ein lineares Infrastrukturprojekt, eine Autobahn, eine Bundesstraße, eine Bahnlinie erfolgt ist, ja, dann ist es natürlich eine Grünbrücke ein hervorragendes Mittel. Aber teilweise ist es eben auch durch so Kleckerbebauung. Und da propagiere ich ganz klar, dass eben dann auch vielleicht, dass die Länder, die dafür wahrscheinlich verantwortlich sind, dann eben auch mal von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und solche Immobilien kaufen, um dann eben auch auf Wanderkorridore wieder zu öffnen. Das sind wir eben unserem Wild schuldig. Und dann haben wir ein ganz anderes Thema. Das sind dann eben die Trittsteinbiotope. Also wir müssen gucken, Trittsteinbiotope sind gerade auf langen Wanderungen sehr wichtig. Die Wanderkorridor an sich, die Fernwechsel an sich, da braucht das Wild eben relativ wenig. Da ist es mal hier und da. Da ist eben relativ wichtig, dass es eben einen gewissen Grad an Deckung gibt, sodass es eben nicht schon auf große Entfernung eben durch menschliches Tun eben verunsichert wird und dadurch vielleicht die Wanderung abbricht. Aber es braucht auch zwischendrin immer Trittsteinbiotope, in die es sich bei Störung zurückziehen kann, wo es sich mal ein paar Tage ausruhen kann. Die brauchen Deckung, die müssen groß genug sein, die dürfen nicht zu sehr gestört werden. Und da muss natürlich auch Esung vorhanden sein. Also dass so ein Netz braucht auch unbedingt Trittsteinbiotope. Und gerade wenn wir uns eben in Bereichen aufhalten, wo es auch darum geht, dass wir starkes menschliches Wirken haben, teilweise eben durch Windkraftanlagen, die sich ja drehen, die oft auch mit Lichtern befeuert sind, die auch Infraschall von sich geben, dann ist es ganz wichtig, dass wir zumindest eben auch eine gewisse Deckungsstruktur haben, die das Wild vor gewissen visuellen, zumindest vor visuellen Einflüssen schützt. Ein Thema, was ich schon angerissen habe, ist das Schutz des Umfeldes von Querungshilfen. Also wir haben jetzt gerade einen Fall gesehen, wo für viel Geld eine elektronische Wildwarnanlage errichtet wurde, das Umfeld gestaltet wurde und zack wird da ein Solarpark reingesetzt in das direkte Umfeld der Querungsanlage und die Hälfte des Trichters, der auf die elektronische Wildwarnanlage führt, ist auf einen Schlag verbaut und durch Zäune abgesperrt. Das geht natürlich nicht. Also wir brauchen einen Schutz des direkten Umfeldes von Querungshilfen. Der muss von menschlichen Freizeitaktivitäten freigehalten werden. Der muss von Bebauung freigehalten werden und der muss auch dringend von der Jagd freigehalten werden. Dann ein Thema, an dem tatsächlich mein Chef schon vor vielen Jahren geforscht hat und auch schon damals Vorschläge unterbreitet hat, das ist nämlich die Verringerung der Barrierewirkung von Kanälen. Ihr werdet es nicht glauben, die sehen so banal aus, eine kleine Wasserfläche. Wir wissen alle, dass sich Rotwild unglaublich gerne im Wasser aufhält und oft auch über lange Zeit. Aber wenn eine Uferböschung so steil ist, dass das Wild zwar in den Kanal kommt, auf der anderen Seite aber nicht wieder rausfindet, dann ist der beste Schwimmer zum Tode verurteilt. Also wir müssen im Bereich dieser Korridore, müssen wir idealerweise eben die Uferbereiche von Kanälen renaturieren oder zumindest so gestalten, dass Wild eben ohne große Probleme ein- und auswechseln kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist auch so ein Kanal, der ja optisch erstmal nicht großartig als Barriere wahrgenommen wird, eben eine sehr effektive, und das sehen wir auch wieder am Beispiel von Schleswig-Holstein. Wir haben nämlich die Population in Elsdorf-Westermühlen nördlich des Nordostseekanals. Diese Population wurde in den 50er, 60er Jahren aus der Population in Barlohe gegründet. Zwischenzeitlich hat man aber den Nordostseekanal ausgebaut. Und so sieht man heute, dass die Population am Barlohe mehr Einschlag aus Dänemark hat als aus ihrer, Entschuldigung, die Population in Elsdorf-Westermühlen genetisch mehr Einschlag aus Dänemark hat. Zugegeben wenig, aber man erkennt ihn und sich so weit auseinander gedriftet hat, Stichwort wieder genetische Drift, dass sie die Parallelen zur Ursprungspopulation in Barlohe kaum noch erkennbar sind. Dann müssen wir einfach auch mal neue Wege gehen. Grünbrücken sind zurzeit Stand der Technik. Aber lasst uns doch einfach auch mal nicht nur von anderen Ländern in Afrika oder in Südamerika eben Naturschutz, den Schutz des Dschungels oder den Schutz der Elefanten in Botswana einfordern, sondern auch zu Hause liefern. Ne? Lasst uns mal Verkehrsträger anders denken. Warum brauchen wir eine Schnellbahnlinie 10 Kilometer daneben, eine vier- oder gar sechsspurige Autobahn mit Zubringern und Bundesstraßen und allem drum und dran, die oft auch in die gleiche Richtung verlaufen. Also warum nicht einfach Verkehrsträger bündeln und dann mit wenigen großen Bauwerken für das Wild überbrücken? Oder auch einfach mal Verkehrsträger absenken. Warum muss das Wild immer über eine Brücke ziehen? Das Wild war lange vor uns hier. Warum können wir nicht einfach auch mal Verkehrsträgerstraßen absenken? Es gibt tolles Beispiel in Hamburg-Stellingen und Schnelsen, wo man das für den Menschen gemacht hat. Warum machen wir das nicht auch mal für das Wild? Dass das Wild quasi ungestört über diese Bereiche hinwegzieht und auch Eine Wildbrücke ist ja ein gewisser Raumwiderstand. Also man muss sich eben auf diese enge Brücke doch schon trauen, wo es dann auf einmal doch relativ steil nach oben geht. Und dann ist es doch ein relativ schmaler, auch wenn sie 50, 60 Meter breit ist, Bereich. Warum nicht einfach auch mal den Mensch ausweichen lassen und neue Konzepte entwickeln? Und ja, dann ist es auch ganz wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten im Bereich der Wanderkorridore. Weil machen wir uns nichts vor. Das sind oft sehr, sehr vulnerable, sehr empfindliche Bereiche, die obendrein auch noch im direkten Siedlungsumfeld von menschlichen Siedlungen liegen, wo Menschen nachts mit Stirnlampe joggen gehen oder nochmal schnell um 23 Uhr ihren Hund Gassi führen. Also dass wir die Leute darauf hinweisen, dass sie dort eben Einfluss auf einen ganz, ganz wichtigen Korridor haben und bitte auch Rücksicht nehmen mit ihrem Nutzungsverhalten. Da muss man vielleicht auch mal, der ehemalige Leiter des Stadtforst in Lübeck hatte da ganz tolle Ansätze neulich kommuniziert, dass man da auch mal andere Tierarten zur Hilfe nehmen muss, weil ja, ein Schwarzstorch zieht bei freiwilligem Schutz von Biotopen oft viel besser als das Rotwild. Also da muss man durchaus kreativ sein und auch mal andere Tierarten in die Kommunikation mit der Bevölkerung, auf die man da einwirken möchte, eben mit ins Feld führen. Aber wir müssen immer ehrlich sein, weil wir haben es oft mit extrem guten, also zum einen ist das eine sehr gute Geisteshaltung in meinen Augen und zum anderen haben wir es eben nicht mit Dummköpfen zu tun. Das sind oft schlaue Menschen, mit denen wir reden und denen sollten wir tunlichst den Eindruck vermitteln, dass wir eben auch wissen, wovon wir sprechen. Also die Lenkung der Freizeitaktivitäten spielt eine ganz wichtige Rolle. Eben, wir müssen diese Korridore nicht nur frei halten von Verbauung, wir müssen eben auch die menschliche Nutzung so gestalten, dass sich das Wild denn überhaupt traut, diese Korridore anzunehmen. Ja, das sind so die wesentlichen Punkte, die es mir ganz wichtig war, nochmal anzusprechen. Im Detail schaut sowas denn natürlich noch viel umfangreicher aus. Man muss sich natürlich angucken, wo sind so Bedrohungen, damit man entsprechende ja, vielleicht auch Unfallschwerpunkte entschärfen kann. Weil wenn man all das macht, ist natürlich schade, wenn das Wild dann ausgerechnet denn doch auf der Bundesstraße überfahren wird. Also selbst die Bereiche, wo eben die Wildtiere hervorragend drüber wechseln können, muss man sich genau anschauen. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass wir alle eben die Wildunfälle an die entsprechenden Wildtierkataster, also das Wildtierkataster heißt es in Schleswig-Holstein, an die entsprechenden Einrichtungen meldet, weil ihr glaubt gar nicht, wie wertvoll das ist für Auswertungen. Also im Rahmen ich habe ja verschiedenste Dinge gesammelt, als es um die Kartierung der Wechsel ging. Das zum einen das Expertenwissen, das ist dann auch ganz viel Vorarbeit, gerade von Markus Meissner oder auch Heiner Reck, die haben da gerade bei uns im Bereich unglaublich viel wissenschaftliche Vorarbeit geleistet. Das verifiziert man natürlich, wie stellt sich das heute dar? Man redet mit Jägern und Hegern vor Ort. Man sucht sich eben möglichst viele Informationen zusammen und da ist auch gerade eben die Wildunfallstatistik ein ganz wertvolles Indiz, um zu sehen, wo eben es vermehrt zu Wildunfällen mit den entsprechenden Arten gekommen ist, weil dann hat man da vielleicht schon mal eine Zusatzinformation, die einen vorher vielleicht niemand mit auf den Weg gegeben hat oder man kann zumindest einen anderen Input verifizieren. Also man muss ganz viele Puzzleteile zusammentragen, um dann am Ende eben ein möglichst schlüssiges Bild zu haben. Machen wir uns nichts vor, mit der einmaligen Erstellung eines solchen Plans ist es nicht getan. Wir werden nicht alle Bereiche schützen können. Wir müssen eben einmal die Grundlagenarbeit machen und dann geht es darum, eben für diese Bereiche einzustehen, aber auch zu gucken, wo ist es denn eben zu Veränderungen gekommen? Welche Korridore wurden verschlossen? Und da muss man eben, quasi wie bei der Bundeswehr, in der Lage leben. Aber wenn wir diese Grundlagenarbeit nicht machen, dann kann man eben nicht anfangen. Und ich persönlich habe es eingangs gesagt, warum ich den Job an den Nagel gehängt habe, weil ich nicht gerne, oder wollte ich sagen, eher ich mag nicht lange gerne unzufrieden sein, ich mag nicht gerne jammern, ich mag gerne Dinge anpacken. Und ich bin der Überzeugung, dass wir Jäger, wir nennen uns immer Naturschützer, dass das unsere oberste Aufgabe ist, eben für die Bedürfnisse unseres Wildes einzutreten. Und das sollten wir tunlichst professionell machen und nicht nur immer jammern, dass die anderen keine Rücksicht auf das Wild nehmen. Nee, wir müssen die Stimme sein und eben dafür eintreten, dass sich hier etwas verändert. Ja, das zeichne ich am Sonntag auf. Ich denke mal, das hätte auch ein perfektes Wort zum Sonntag sein können. Verzeiht mir die theatralischen Worte, aber das ist natürlich auch ein echt schweres Thema. Deshalb will ich das jetzt auch dabei belassen. Ich hoffe, trotz dieses immens langen Dialogs, dass es euch ein bisschen gefallen hat und vielleicht auch den einen oder anderen Einblick in diese Materie gegeben hat. Wenn das Ganze erstmal veröffentlicht ist, dann würde ich mich freuen, wenn es möglichst viele Nachahmer findet. Also habt keine Scheu. Ihr könnt das gerne für lokale und andere Rotwildmanagementpläne verwenden, kopieren, adaptieren. Es gibt ja keinerlei Urheberrechte. Es geht hier um den Schutz des Rotwildes im ersten Schritt. Langfristig brauchen wir natürlich Wildwege, Pläne, die Bedürfnisse aller Wildtiere. Und damit meine ich nicht nur die nach Bundesjagdgesetz, sondern die aller wildlebenden Tiere schützen. Und ich finde, das ist eine hervorragende Aufgabe für uns Jäger. So, jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute und würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Dann geht es mal wieder um ein eingemachtes jagdliches Thema, aber lasst euch überraschen. Alles Gute bis dahin, Waldmannsheil.